SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otter am Mikrofon, mit neuen deutschsprachigen Romanen und mit Musik der Gruppe Switcher. Im Westen nichts Neues, alles bleibt gleich, singt Tobias Bamborschke von der Hamburger Band Switcher, die soeben ihr Debütalbum unter dem Titel Wilde Deutsche Prärie herausgebracht hat. Mit Musik, die sich manchmal nach Element of Crime und manchmal nach deutschem Folk oder auch Politliedern à la Bert Brecht und Kurt Weil anhört. Im Westen nichts Neues, das kann man von der deutschsprachigen Literatur nicht behaupten, denn die interessiert sich für ferne Welten und andere Epochen, auch um hiesige aktuelle Krisen besser zu verstehen. So ist das etwa in Stefan Thomes Roman Gott der Barbaren, der eine Zeitreise nach China antritt. Auch Karen Duwe schaut in die Vergangenheit und erzählt in ihrem Roman Fräulein Nettes kurzer Sommer vom Leben der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Eine schlimme kulinarische Diktatur entwirft Eckhard Nickel in seinem lustigen und lustvoll erzählten Zukunftsroman Hysteria. Ein Panorama deutscher Geschichte präsentiert Ursula Krechel in ihrem Roman Geisterbahn und Bestsellerautorin Julie C. schickt die Figuren ihres Romans Neuer auf die Kanareninsel Lanzarote. Das sind die Bücher, die wir heute in SWR 2 lesenswert vorstellen. Und ja, auch dort auf Lanzarote gibt es eine Art wilde deutsche Prärie, wie sie die Band Switcher besingt.
Fine. Yeah, I love my country. Hey, muss gleich fahren.
Wer versteht China? Korrespondent Marc Simons veröffentlichte im vergangenen Jahr das viel diskutierte Sachbuch Die chinesische Verunsicherung und nennt das Riesenreich in dem Buch ein großes Rätsel. Da kommt ein historischer Roman des Sinologen und Schriftstellers Stefan Thome mit dem Titel Gott der Barbaren vielleicht gerade recht. Das Buch blickt nämlich ins China des 19. Jahrhunderts und erzählt in gewisser Weise die Vorgeschichte zum chinesischen Erfolg heute. Es berichtet aber auch von gesellschaftlichen Konfrontationen, die überall auf der Welt zu beobachten sind. Thome hat zahlreiche Romane geschrieben, darunter die ausgezeichneten Werke Grenzgang und Fliehkräfte. Manchmal tappt in Thomes Texten auch ein Chinese durch die Handlung. Aber im Prinzip geht es in seinen Arbeiten um die Liebe, die Suche nach dem Sinn des Lebens und die Einsamkeit. Jetzt also China. Viele hundert Seiten umfasst der Roman Gott der Barbaren und er steht auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Am kommenden Dienstag wird die Shortlist bekannt gegeben und vielleicht ist Thomes Werk ja auch in der engeren Auswahl. Unsere Rezensentin Brigitte Neumann ist jedenfalls von dem Roman sehr angetan.
Was passiert, wenn man diesen spannenden, lehrreichen 700-Seiten-Roman über China durch hat? Man will unbedingt mehr wissen. Autor und Sinologe Stefan Thome, der lange in Taipeh, der Hauptstadt Taiwans, lebte und Konfuzius-Studien betrieb, öffnet die Tür zu einem aktuell wenig diskutierten Thema der Weltgeschichte. Die Opiumkriege im Verlauf der gewaltsamen Öffnung Chinas für den Handel durch die Briten Mitte des 19. Jahrhunderts. Zwischen den Zeilen findet sich immer wieder die Frage, wie diese Geschichte die von China maßgeblich bestimmte Gegenwart erklärt. Wurde damals der Boden bereitet für Chinas imperiale Politik heute? Gott der Barbaren ist halb dokumentarisch, halb fiktional. Die Existenz vieler Figuren in Thomes Roman ist historisch verbrieft. Nur zum Beispiel Karl Gützlaff, deutscher Missionar und Betrüger, Prinz Gong, Unterhändler des Kaisers und sein Halbbruder, oder Hung Shou-Chuen, der Anführer der Taiping-Rebellen. Einige von ihnen erhebt Thome in den Rang von Erzählern. Andere, wie der chinesische Prinz, werden nur von außen beschrieben. Die fiktiven Erzähler haben die Aufgabe, dem Roman eine starke emotionale Ebene hinzuzufügen. Allen voran wäre da der älteste Sohn eines Zimmermanns aus dem Märkischen zu nennen, Philipp Johann Neukamp, Rebell aus Leidenschaft. Hier mit der Stimme des Schauspielers Johannes Steck, der das Hörbuch zum Roman Gott der Barbaren eingesprochen hat.
All die Jahre hindurch hatte ich in der Hoffnung gelebt, dass irgendwo eine große Sache wartete, der ich mein Leben widmen konnte.
Nachdem die Revolution von 1848 daheim niedergeschlagen worden war, sucht Philipp die große Sache, der er sein Leben widmen kann, und zwar im Auftrag Basler Missionare in China. Aber nach 7 Jahren dort versteht er das Land immer noch nicht.
Meine deutsche Heimat zerfällt in unzählige kleine Fürstentümer. Aber in den Köpfen lebt die Idee eines Volkes, das sich zur Republik zusammenschließen will. China dagegen besteht seit Jahrhunderten als ein Reich und trotzdem glaubt niemand an die Existenz eines chinesischen Volkes. Der gemeine Mann fühlt sich seiner Familie verpflichtet, seinem Clan oder Dorf. Alle haben ihre eigenen Erd- und Herdgötter und in jeder Präfektur wird ein anderer Dialekt gesprochen. Deutschland existiert als Idee, nicht als Realität. Mit China ist es umgekehrt und ich weiß nicht, was merkwürdiger ist.
Einer der wichtigsten Protagonisten des Romans ist zudem James Bruce, Earl of Elgin, der noch dazu den Titel Vizekönig von Indien trägt. Ebenfalls eine authentische Figur. Er war der englische Chefdiplomat, dessen Auftrag lautete, den Kaiser zu allerlei für England günstigen Verträgen zu zwingen. Dass die chinesischen Unterhändler die Eindringlinge als Barbaren bezeichnete, erboste Elgin sehr. Er verbot es kurzerhand. Thome ergänzt diese Stimmen durch Tagebucheinträge, Briefe, Zitate, Zeitungsartikel, Auszüge aus Reden, wie der von Earl Grey im britischen Unterhaus im Dezember 1860, der den Krieg gegen China für einen Fehler hält und das Ziel, dass englische Staatsbürger im Dienste der Krone Opiumhandel betreiben, für durchaus unchristlich.
Unter Missionaren galt der Stoff als Teufelszeug, das wie gemacht war für die angeblich von Natur aus teilnahmslosen Asiaten, weshalb nicht ausländische Händler die Schuld für seine Allgegenwart traf, sondern einheimische Konsumenten. dass viele von uns ihre Bibeln auf denselben Booten verteilten, die das Rauschgift von Hongkong ins Landesinnere brachten, gehörte zu den peinlichen Wahrheiten, die man lieber überging.
Earl Grey erwähnt in seiner Unterhausrede auch die Rebellen, deren Aufstieg eine von den Engländern geschwächte kaiserliche Armee nicht eindämmen könne. Mit der Folge, dass England allein für die Sicherheit im Land zuständig wäre, eine Aufgabe, die die Möglichkeiten des Königreichs übersteigen würde. Die von Earl Grey erwähnten Taiping-Rebellen waren Chinesen vom Stamm der Hakka. Sie waren missioniert, folgten einem christlich-sozialistischen Weltbild und kämpften gegen den Kaiser. Die Bibel hatten sie allerdings nach eigenen Vorlieben umgeschrieben. Der Ranghöchste unter ihnen nannte sich himmlischer König. Er begriff sich als leibhaftiger Sohn Gottes und jüngerer Bruder von Jesus Christus. Der sogenannte Taiping-Aufstand von 1854 bis 1860 gilt als der verlustreichste Bürgerkrieg aller Zeiten, erforderte etwa 30 Millionen Opfer. Stefan Thomae, der aus einer hessischen Kleinstadt stammt, hat etliche hochgelobte Romane geschrieben, allerdings zu Beziehungsthemen oder Fragen der Lebensgestaltung. Mit dem historischen China-Roman Gott der Barbaren betritt der 46-Jährige ein neues Feld und bewährt sich auch hier. Zu bemäkeln wäre höchstens, dass bei dem Formenreichtum des Romans und den exotischen Eindrücken, die Thomae zu Hunderten beschreibt, die Verbindung manchmal verloren geht. Jede einzelne Schilderung von Gerüchen, Geräuschen, Gefühlen ist perfekt gelungen, aber es ist insgesamt ein wenig viel. Die Verfasserin dieses Textes fühlte sich gelegentlich, als hätte sie sich in drei übereinandergelegten Bräugel-Wimmelbildern verheddert. Aus diesem Dickicht der Sinnlichkeiten kämpft man sich aber immer wieder gerne ins Freie durch zur großen Linie des Romans. Stefan Thomae zeigt das heute mächtige und in Mentalität und Gebaren undurchsichtige China mit seinem Roman Gott der Barbaren in einer historischen Phase des Niedergangs und Umbruchs, samt der zweifelhaften Motive europäischer Eroberer. Und man begreift, wieso der Autor immer wieder Hegel-Zitate in diesen Roman eingebaut hat. Hegel, der gesagt hatte, das Wahre ist das Ganze, forderte stets ein, den Zusammenhang zu sehen, die Bedingtheit eines Resultats. Gott der Barbaren von Stefan Thomae handelt von einigen Zusammenhängen in der Weltgeschichte, die für unsere Zukunft durchaus relevant sein werden.
Brigitte Neumann über Stefan Thomaes Roman Gott der Barbaren, der im Surkamp Verlag erschien und der für uns auch das SWR 2 Buch der Woche ist.
Und ich bis ans Ende dieser Welt, die ja eh schon bald in tausend Teilen zerfällt. Den Atomschutzbunker mit Bitcoins bestellt. Versprochen ist versprochen, unsere Ehe sie hält. Du willst mich noch küssen, doch dann bitte schnell. Denn draußen tobt das Chaos und am Himmel wird's hell. Und willst du mit all deinem ersparten Geld den Tod, den hast du dir auf Raten bestellt. Ja, ja, ja. Und die Drohnen laufen gerade erst warm.
Unter den deutschen Schriftstellerinnen zählt Karin Duwe ohne Zweifel derzeit zu den etablierten Autorinnen, die nicht nur belletristische Werke, sondern auch Kinderbücher, Sachbücher, Essays, aber auch hoch umstrittene Pamphlete veröffentlicht haben. In ihrer Literatur geht es zuweilen grausam zu, wie etwa im letzten Roman Macht, in dem der soziopathische Ich-Erzähler seine Frau im Keller gefangen hält, um ihren Willen zu brechen. Duwes Texte klingen meist schonungslos, manchmal analytisch, oft sehr trotzig. Jetzt ist ihr neuer Roman erschienen, in dem sie ganz andere Seiten zum Klingen bringt. Karin Duwe räumt sich gewissermaßen selbst von der Bühne und macht Platz für eine der größten deutschen Dichterinnen. Das Buch heißt Fräulein Nettes kurzer Sommer und Caroline Kurz stellt es vor.
Karin Duwe, das weiß man auch von ihren früheren Arbeiten, macht keine halben Sachen. Wenn sie einen Roman über Annette von Droste-Hülshoff schreibt, dann geht es offenbar nicht unter 560 Seiten. So viel Recherche will eingeflochten, so viel Geschichte rekonstruiert und so viel schriftstellerische Freiheit entfesselt werden.
Es war früh am Morgen. Der Himmel hing tief und die Sonne war kraftlos und hing noch tiefer. Aus einem Buchenwald traten ein kleiner, grundhässlicher Mann namens Heinrich Straube und ein zartes, sehr blondes und etwas glotzäugiges Freifräulein.
Dies sind die ersten Zeilen. Sie enthalten schon viel von dem, was den Roman prägen wird. Da ist einmal das Personal, jenes glotzäugige Freifräulein, das natürlich Annette von Droste-Hülshoff ist, und der hässliche Straube, dessen Zukunft und Herzensregungen das Fräulein Nette noch umfangreich beschäftigen sollen. Da ist zum Zweiten der Verweis auf die kraftlose Sonne, die damals vor genau 200 Jahren zu katastrophalen Ernteausfällen mit anschließender Hungersnot geführt hat. Und da ist natürlich dieser spezielle Ton, der suffisant und elegant zugleich ist. Er macht Anleihen in der Zeit, von der er erzählt, wahrt aber stets ironische Distanz.
Annette und ihre Schwester Jenny saßen in der Hülshoffschen Reisekutsche, eng aneinander geschmiegt, um sich gegenseitig Körperwärme zu schenken und die Stöße der grässlichen Knüppelstraße abzufangen. Der wochenlange Regen hatte die Fahrbahn so ausgewaschen, dass sie fast nur noch aus Schlaglöchern bestand. Verwandtschaft war eine aufreibende Angelegenheit, wenn man so viel davon besaß wie die Droste-Hülshoffschen Schwestern. Allein mütterlicherseits 6 Stiefonkel und 7 Stieftanten, die allesamt den Anspruch hatten, besucht zu werden. Genau genommen war es die Pest. Aber das durfte man natürlich nicht zugeben. Das erste Ziel, der Bökerhof der Großeltern, versprach immerhin eine vergnügliche Zeit.
Während Karen Duwe über ihre Sprache bewusst Abstand zu den Ereignissen herstellt, rückt sie gleichzeitig durch ihre Perspektive ganz nah heran an Annette von Droste-Hülshoff und deren Zeitgenossen. Der Leser sitzt mit in diversen Kutschen und an etlichen gedeckten Tafeln. Er begleitet Fräulein Nette in Kummer und Freude, Zorn und Zweifel. Auf diese Weise entsteht ganz ohne Meta-Kommentar ein beklemmend detaillierter Eindruck vom erzwungenermaßen beschränkten Leben einer kränklichen, aber hochbegabten Frau Anfang des 19. Jahrhunderts.
Annettes Arme sanken schlaff an ihr herunter. Natürlich hatte Straube sie vergessen. Was hatte sie sich denn eingebildet, dass er tatsächlich ihr Geschreibsel lesen wollte? Nette ging ins Haus und seufzte tief. Hier gehörte sie nicht hin. Nicht in die Lebenssphäre dieser Stubenblumen, deren Bestimmung darin lag, den Hintergrund für ein eigentliches, ein wichtigeres Sein abzugeben und nebenbei den häuslichen Pflichten nachzukommen. Sie war keine Blume. Sie wollte bei den Männern sein, ein Gewehr über der Schulter, die Haare im Wind und mit ihnen laut und dreckig lachen. Aber ihr war auch bewusst, wie vermessen dieser Wunsch war und wie er nur Befremden und Abscheu bei allen hervorrufen würde, selbst bei Straube.
Hätte sich Karen Duwe ganz auf die Geschichte von Annette von Droste-Hülshoff und Heinrich Straube konzentriert, wäre sie sicherlich mit ein paar hundert Seiten weniger ausgekommen. Doch dieser Roman hat offenbar einen anderen Anspruch. Um die Zeit, in der die Dichterin gelebt hat, aus verschiedenen Richtungen auszuleuchten, gibt es immer wieder lange Passagen, in denen Fräulein Nette keine Rolle spielt. Viele dieser Szenen spielen in gebildeten, politisch bewegten Männerzirkeln. Da wird dann von der vermeintlichen Überlegenheit Deutschlands gegenüber Frankreich schwadroniert, literarisches Wissen jongliert und große Namen werden beiläufig herbeizitiert. Die Brüder Grimm haben zahlreiche Auftritte, woraus man lernt, dass unter anderem die Familien Grimm und Hülshoff einen regelmäßigen Austausch gepflegt haben und dass nationales Denken damals buchstäblich salonfähig war.
Ludwig Hassenpflug war ein wenig anstrengend. Zuerst ließ er sich von den Grimms alle Bücher über animalischen Mesmerismus bringen, sah dann aber überhaupt nicht hinein, sondern erläuterte stattdessen, wie man den Übergang zu Frankreich so sichern könnte, dass der Verkehr mit den verdorbenen welschen Nachbarn ein für allemal unterbunden wäre. Wilhelm Grimm schlich sich rückwärts aus der Runde und ging weitere Prachtbände holen. August sagte, ehe ich es vergesse, demnächst kommt hier ein Göttinger Student vorbei, Hoffmann von Fallersleben. Seid bitte nett zu ihm, er ist einer von den Guten.
Zum Charme und zur Handlung des Romans tragen diese Szenen wenig bei. In der Summe wirken sie lang und im Einzelnen bisweilen geschwätzig. Lieber hätte man noch mehr über die eigentliche Hauptfigur und ihre Arbeit erfahren. Karen Duwes Literaturverzeichnis listet sage und schreibe 181 Quellen auf. Genug Stoff hätte es also ganz sicher gegeben. Trotzdem kommt Annette von Droste-Hülshoff als Künstlerin ein bisschen kurz, insbesondere gemessen am Umfang des Buches. Umso farbiger wird sie als kapriziöses Familienmitglied gemalt, auch als Kranke, gar als Zirze. Also letztlich in genau den Rollen, deren Überbetonung im Leben von Frauen das größte Problem für die Dichterin gewesen sein muss.
Zwischen Orchideen und Zitronensprösslingen schob Answald seine Hand unter nettes, straff frisiertes Haar, während sie nicht zu atmen wagte und schließlich aus lauter Sauerstoffmangel ins Taumeln geriet. Vielleicht aber auch wegen des Gefühls, das seine Fingerspitzen auf ihrer Kopfhaut auslösten. Er drückte sie auf den Boden. Ganz leicht, ganz selbstverständlich. Er legte sie vor sich wie eine Beute. Eines seiner Knie drängte sich zwischen ihre Beine. Sie stöhnte, war selber verblüfft, woher dieser ungezügelte Laut aus ihrem Mund stammte.
Abgesehen von der inneren Gewichtung, über die sich im Übrigen auch streiten lässt, ist Fräulein Nettes Kurzer Sommer durchaus ein lesenswertes Buch. Nicht nur, aber auch wegen Karen Duves Fleißarbeit. Die Masse an Details und historisch belegten Konversationsversatzstücken verhilft dem Text zu prickelndem Leben. Die geschilderten Ereignisse wirken insgesamt glaubwürdig, obwohl ja bekannt ist, dass vieles der Fantasie der Schriftstellerin entstammt. Selbst die Entschleunigung, die durch den epischen Stil entsteht, ist über weite Strecken reizvoll. Fast kommt man sich vor, als koste man selbst die Befindlichkeiten einer versunkenen Ära. So ist es wohl nur folgerichtig, dass man am Ende zwar vieles immer noch nicht über Annette von Droste-Hülshoff weiß, aber dass man trotzdem meint, sie förmlich neben sich fühlen zu können.
Caroline Kurz über Karen Duves Roman Fräulein Nettes Kurzer Sommer, der im Galliani Verlag herausgekommen ist. Sie hören SWR 2 Lesenswert Magazin und nun die Band Switcher.
Ja, modern verschlägt es in den Norden bei Nacht und Nebel mit Geschrei. Für Lütten hat sie extra noch Zwieback mit Butter dabei. Und den Alten, den siehst du noch im Rückspiegel, er ist am Toben und am Wein. In der Hannemannstraße, da wusste man schon längst Bescheid. Komm, mein Sohn, lass uns um die Häuser ziehen. Sag mir, wer braucht schon dieses dreckige Berlin? Mit dem Fiat Panda übers Land. Da, wo wir hinfahren, ist ein Neuanfang.
Es gehört zu den wiederkehrenden Erfahrungen, dass nach Romananfängen, die beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt überzeugen können, zuweilen recht enttäuschende Gesamttexte vorgelegt werden. Der auf kurze Lesedauer und verständlicherweise auch auf eine gewisse Effektdramaturgie konzipierte Ausschnitt gibt in der Regel keine valide Auskunft über die vorhandene oder mangelnde Qualität der längeren Prosa. Wer mit einem eigens für den Wettbewerb verfassten Text antritt, ist meist erfolgreicher, weil die nötigen inhaltlichen, aber auch formalen Leerstellen zu Beginn eines umfänglichen Romans nicht zu Stolperstellen in der Jurydiskussion werden. Als Eckhard Nickel, Journalist und Autor sehr unterschiedlicher Bücher im vergangenen Jahr am Wörthersee antrat, gehörte er zu den interessantesten Kandidaten, weil er als Teilnehmer des legendären popliterarischen Quintetts Tristesse Royale gewissermaßen ein sprachliches Programm zu vertreten schien. Nickel trat mit einem Auszug aus einem Roman mit dem Titel Hysteria an, der jetzt im Piper Verlag erschienen ist und über den ich mit meinem Kollegen Gerrit Bartels sprechen möchte. Guten Tag, Herr Bartels.
Ja, schönen guten Tag, Herr Otte.
Mit diesen Himbeeren stimmte etwas nicht, lautet der schlichte und in seiner Lakonie gleichsam bedrohlich wirkende erste Satz des Romans. Was stimmt denn nicht mit diesen Himbeeren, Herr Bartels?
Diese Himbeeren sind einfach zu dunkel. Das erkennt der Erzähler dieses Romans, ein gewisser Bergheim, der auf einem Markt sich so umtut und gerade diese Himbeeren sich genau anguckt. Er beschreibt ganz lange, wie er die normalerweise in diesen Schälchen immer von unten, wenn die so durchnässen, dass sie dann nicht mehr gut sind. Und so beschreibt er das sehr intensiv und diese Himbeeren sind dann einfach zu dunkel für ihn. Und dass da was nicht stimmt auf diesem Markt mit diesen Himbeeren, das durchzieht auch so diese ersten beiden oder die ersten drei Kapitel dieses Romans, denn werden. Es stimmt auch was mit einem Rind nicht, dass er dann später auf einem, ja, wo die Tiere sind, erkennt, dass sich so das Fell abschubbert an einem Zaun und dann gibt's da so eine, dann denkt er sich, da muss doch jetzt Blut rauskommen, da kommt aber kein Blut raus, sondern so eine gräulich glänzende Masse, die ihn erinnert an ein Zellophanpapier eingewickeltes, vergammeltes Hähnchen. Und so geht das weiter. Dann gibt's Brombeeren, mit denen stimmt auch was nicht, die schmecken nämlich überhaupt nicht, obwohl sie auf so einem Naturgelände wachsen. Und dann gibt es noch, ja, auf einmal hat er unter seinem Schuh so ein komisches Fell, das klebt so komisch. Er weiß nicht, ob das ein totes Tier ist. Und so geht das eigentlich weiter in diesem Roman.
Also, wir wissen nicht genau, worum es geht. Wir ahnen, dass dieser Roman in einer nahen Zukunft spielt, dass es so etwas ist wie eine Dystopie. Aber vielleicht bleiben wir noch bei unserem Helden Bergheim. Was ist denn das für ein Mann und wohin treibt ihn seine Neugier?
Ich sag erstmal, wohin ihn seine Neugier treibt. Es geht dann weiter in eine Baumschule. Da fürchtet er sich so ein bisschen und am Ende landet er in einem kulinarischen Institut. Das muss man sich, also ein sogenanntes kulinarisches Institut, muss man sagen. Das muss man sich so vorstellen als so ein Forschungslabor, Forschungsinstitut. Das ist auch ein bisschen unheimlich, weil man hat das Gefühl, da sind überall Überwachungskameras. Jedenfalls fühlt sich dieser Bergheim da sehr überwacht und ja, was er für ein Mensch ist, das ist schwierig zu sagen. Er beschreibt sich einmal als sehr diplomatisch, er ist aber auch zurückhaltend, nicht mehr so oft unter Menschen. Er tapst so ein bisschen durch diesen Roman, hat merkwürdige Ansichten auch zu, wie er sich zu Streitereien zum Beispiel verhalten soll. Das kommt so am Ende durch. Da ist er so jemand, der sagt, naja, ich kann das eigentlich nicht so haben, wenn zwei Leute sich so aggressiv angehen. Ich schlage mich eigentlich immer auf die Seite von dem einen und dann auf die andere Seite und dann wird alles immer noch komplizierter. Also er ist ein seltsamer Mensch, er ist ein bisschen nervöser Mensch und er träumt auch viel.
In diesem kulinarischen Institut, das Sie gerade erwähnt haben, trifft Bergheim dann überraschenderweise seine verehrte Studienfreundin Charlotte, die einst aus seinem Leben mit der Ankündigung verschwand, sich der radikal-ökologischen Gruppe der Rousseau-Husaren anzuschließen und den Dogmen des, das zitiere ich jetzt mal, spurenlosen Lebens unterwerfen zu wollen. Das klingt wie eine gewitzte Kulturkritik in Romanform. Worum geht es?
Ja, diese Gruppe ist halt ja eine seltsame Gruppe auch. Es ist überhaupt ein seltsamer Staat, in dem Bergheim lebt. Sie haben es ja gesagt, es ist eben eine Dystopie, also ziemlich nah aber an unserer Gegenwart. Und in diesem Staat regiert eine Partei, die heißt Naturpartei. Es gibt eben diese Gruppe, diese Rousseau-Husaren, die eben ein 10-Punkte-Programm aufgestellt haben, wo es vor allen Dingen darum geht, dass eben der Mensch sich mehr und mehr eigentlich zurückzieht aus dem Leben, dass der Natur wieder alles überlassen wird, was ihr gehört. Ja, und so pinselt Nickel eben seine Welt, diese dystopische Welt, diese eigentlich ja sehr realistische, dann wieder dystopische Welt, schön aus. Ich sag jetzt immer wieder seltsame Figuren. Da gibt's dann auch einen Abraham Schöpfer, der war vorher Buchhändler, hieß Hinrich Weiß, jetzt heißt der Abraham Schöpfer und betreibt eine Papiermanufaktur. Und diese Papiermanufaktur, also er sammelt altes Laub, zerbrecht so Herbstlaub und daraus macht er dann das Papier mit reinem Regenwasser wird das halt eben bearbeitet. Es ist eben so eine richtige Bio-Öko-Welt, die Eckhard Nickel hier beschreibt, die er aber übersteigert beschreibt. Das ist also wirklich eine überformte bio-ökologische Welt, die ja dann schon wieder was extrem Künstliches hat, so wie sich das dann auch im Kulinarischen Institut herausstellt.
Im Verlauf des Romans wird nun die Studienzeit von Bergheim und Charlotte sowie einem Dritten, nämlich Ansgar, erzählt. Wir werden diese Verwicklungen, die dann auf ein furioses Finale hinauslaufen, nicht nacherzählen, denn sonst geht, glaube ich, viel von der aufgebauten Spannung verloren. Vielleicht sprechen wir mal über die Sprache. Nickels Poesie ist, wie ich meine, von einer Künstlichkeit geprägt, das haben Sie gerade schon gesagt, von einer analytischen Überfülle, die mit zahlreichen metatheoretischen Exkursen und noch mehr literarischen Verweisen manchmal unterhält, dann wiederum auch Unmut provoziert, wie ich finde. Da wechseln dann sich wüste Adjektivorgien ab mit wunderbar eleganten Sätzen. Ist das jetzt noch Popliteratur oder ganz was anderes?
Er kommt aus der Popliteratur und er ist bei diesem Roman eigentlich doch sehr bei sich selbst, würde ich schon sagen. Es gibt auch so Listen, es gibt irgendwo ja Farben, einmal wirklich von wo rauf und runter beschreibt. Es gibt Dinnerkarten, wo er also mit wirklich ganz viel Spaß die Erlesenheit dieses Dinners, was da am Ätna stattfindet, also was da für eine Speisenfolge gibt, da hat er so viel Spaß dran. Ich glaube schon, dass das noch Popliteratur ist und Ja, wir haben es ja gesagt, das ist eben ein ja schon künstlicher Roman. Und das Perfide an diesem Roman ist eigentlich, dass Nickel versucht, diese Bio-Öko-Welt, dieses Natürliche, wo es ja eigentlich dreckig zugeht, wo es ja halt auch immer mal irgendwie noch Spuren von überall, also von faulen Äpfeln bis dem Dreck, in den die glücklichen Rinder und die glücklichen Hühner wählen, dass er eben dem eine so eine, ja wirklich so eine ganz künstliche Welt entgegensetzt mit einer Sprache, mit so einer, ja, ich würde ja sagen, teilweise ist sie sehr erlesen, so ein bisschen erhaben, sagen wir wie der französische Décadent oder Ästhetist Joris Carmoissement, an den erinnert das so ein bisschen, da kommt er sprachlich nicht so ganz ran, aber die Idee, die dahinter steckt, ist glaube ich wirklich die eben dieser, ja, Öko-Diktatur, dieser Öko-Welt, auf der wir uns ja real so ein bisschen natürlich schon zubewegen, wirklich was entgegenzusetzen, was einfach komplett künstlich ist.
Das Ganze ist ja auch geschrieben im Stile von einer Art Schauerliteratur. E.T.A. Hoffmann wird ja auch erwähnt in dem Text. Ganz abgesehen davon, von all diesen Verweisen, ist dieser Text phasenweise ungeheuer komisch. Ist das Ihnen auch so ergangen?
Das ist mir auch so gegangen. Man fängt eigentlich schon bei den Himbeeren, auch wenn das so ein bisschen unheimlich ist, fängt man ja, also zumindest erstmal an zu lächeln. Und so geht es dann immer weiter. Also es sind ja schon die Namen, die er sich ausdenkt. Henriette Asche heißt eine Person, der Bergheim ganz am Anfang
begegnet. Aber über Namen dürfen wir eigentlich nicht lachen.
Ja, aber dann kommt eine Kirsten Ofen, dann kommt eben dieser Abraham Schöpfer, dann diese Papiermanufaktur, es gibt eine Aromabar, also man kann sich, wo es nur Früchtecocktails und so Duftatmosphären sind, in denen die Leute dann gefangen werden, die so eine Art Drogenersatz sind. Man hat das Gefühl, dass Eckhard Nickel sich bei jedem Kapitel, das er da geschrieben hat, dass er sich ausgedacht hat, dass er wirklich ins Fäustchen gelacht hat, was er hier für eine schöne, wunderbare Welt aufbauen kann und dass ihm das selber, glaube ich, einen wahnsinnigen Spaß gemacht hat. Und manchmal denkt man, also es ist komisch, will er uns jetzt eigentlich auf den Arm nehmen oder was soll das jetzt hier alles?
Der kleine Ausschnitt, den Nickel in Klagenfurt vorgetragen hat, lässt ja nicht wirklich erahnen, mit was für einer durchaus ausgeklügelten Romanwelt wir es im Verlauf des Textes zu tun bekommen. Insgesamt hat mich das Buch positiv überrascht. Wie erging es Ihnen? Sie waren ja auch beim Bachmann-Wettbewerb vor einem Jahr dabei.
Ja, ich musste sagen, dass ich damals in Klagenfurt gar nicht ahnte oder mir überhaupt nicht vorstellen konnte, wo das jetzt hingehen soll.
Und ja, kaum jemand, ja.
Und war eben wirklich positiv überrascht, als er dann doch in diesem Roman, er zieht ja zwei Ebenen ein, er arbeitet ja viel mit Rückblenden, dass es ihm doch gelingt, eben Spannung aufzubauen, Sie haben das gesagt, und ja, eben eine Geschichte zu erzählen. Und ich habe mich amüsiert bis zum Ende. Das fand ich dann schon überraschend, dass er das überhaupt hingekriegt hat, eben aus diesen ersten beiden Anfangskapiteln dann doch eine wirklich sehr, ja, konsistente, durchlaufende Geschichte zu erzählen. Eben mit diesen, ja, vielen unheimlichen Momenten, die das hat. Also das ist einfach so eine Mischung aus Komik und dann Momenten, wo man eben an Dr. Mambuse, an Dr. Frankenstein, Sie hatten E.T.A. Hoffmann erwähnt, Schauerliteratur, dass er eben diese Sachen auch wirklich sehr schön in diesen Roman untergemischt hat.
Gerrit Bartels über Eckhard Nickels übrigens ersten Roman Hysteria, der im Piper Verlag erschienen ist und auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis steht. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
In dem Kaff endlich angekommen, stand die Gemeinde gleich parat. Deine Mama, sie ist ohne Mann, sag uns, wo ist dein Herr Papa? Und die Jugend, die jagt mich durch die Gassen, sie riechen den großen Verrat. Komm, mein Sohn, lass uns um die Häuser ziehen. Sag mir, wer braucht schon dieses dreckige Berlin mit den vier Panda übers Land? Da, wo wir hinfahren, ist es unbekannt.
Dass über die Opfer der Geschichte zu wenig erzählt wird, ist eines der großen Themen der Schriftstellerin Ursula Krechel. Geboren 1947 in Trier, wurde die Autorin zunächst bekannt als Lyrikerin und engagierte Feministin. Sie zeigte ihr Können aber auch schon bald in anderen Genres, schrieb Hörspiele, Theaterstücke und Romane. In dem verfilmten und mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Nachkriegsroman Landgericht wurde ein jüdischer Rückkehrer geschildert, der in Deutschland auf breite Ablehnung stößt. In ihrem neuen großen Prosawerk mit dem Titel Geisterbahn erzählt sie vom Leben einer Sinti-Familie in ihrer Heimatstadt Trier. Alexander Wasner hat das Buch gelesen.
Der Roman erzählt knapp 100 Jahre deutsche Geschichte, gespiegelt in der kleinen Großstadt Trier an der Mosel. Der Ich-Erzähler heißt Bernhard Blank. Er wurde wie Ursula Krechel kurz nach dem Krieg geboren. Im Buch ist er eine Art Moderator, Spurenfinder. Im modernen Fernsehen würde man vielleicht sagen Presenter.
Was ich möchte, Mut, eine Liebe, eine Liebesgeschichte erzählen, die Löcher der Geschichte stopfen, erzählen, wie ich die Löcher der Geschichte gestopft habe, Perfekt und Präsenz.
Das sagt er auf Seite 595. Es sind Methode und Anspruch des Buchs. Zur Liebesgeschichte kommt er aber erst am Ende. Der Großteil des Romans handelt von vier Familien. Im Zentrum stehen die Dorns, eine Schaustellerfamilie, Sinti. Wir begegnen ihnen 1936. Die Männer der Familie ziehen los, um ein neues Fahrgeschäft zu kaufen. Autoscooter, ja, die gab es damals schon. Aber der Kauf wird verweigert. Im faschistischen Berlin werden sie stattdessen festgenommen, beinahe deportiert. Die halbe Familie wird im Dritten Reich ausgelöscht, die Tochter zwangssterilisiert. Eine Leidensgeschichte, aber das Leid wird nach dem Krieg lange nicht anerkannt. Nicht einmal die Gewalt gegen Sinti hört auf. Die ewige Gegenwart der Vergangenheit, das ist Ursula Krechels Lebensthema. Um das Schicksal der Sinti-Familie gruppieren sich noch drei andere Familiengeschichten und die haben es in sich. Es sind Geschichten von Deutschen. Von den Berghausens zum Beispiel, den Nazi-Gewinnern, die in den 30ern ein Hotel von Juden übernehmen. Tochter Grit versucht sich nach dem Krieg als Sekretärin bei den französischen Besatzern. Dann aber auch als Engelmacherin, das heißt, sie führt illegal und ohne Zulassung Abtreibungen durch. Und dann gibt es die Neumeisters. Cecilia Neumeister wird eine bekannte Filmregisseurin. Ihr Vater ist überzeugter Nazi. Zu Beginn des Romans ist er Berufsberater bei der Hitlerjugend. Nach dem Krieg wird er Kinderpsychologe. Ein schwieriger Vater. Angedeutet wird sogar, er habe seine Tochter missbraucht. Cecilia stürzt sich mit Lust in die Studenten- und Frauenbewegung und kehrt spät zurück in die Heimat. Und dann gibt es, als dritte deutsche Familiengeschichte, die wahre Geschichte der Torgaus, Bruder und Schwester. Bekannte Kommunisten und Antifaschisten, Auschwitz-Überlebende, Aurelie Torgau findet man im Netz bis heute mit dem Zusatz »Der Engel von Auschwitz«. Ihr Bruder Willi Torgau war einer der Moorsoldaten. Willi Torgau nennt seine Tochter nach seiner Schwester Aurelie. Und diese Aurelie Torgau, Cecilia Neumeister und Grit Berghausen, alle gleich alt, sie begegnen sich in der Schule. Das ist die Seite der Gewinner des Wirtschaftswunders. Es sind Erzählungen von Leuten, die an einem Krieg leiden, den die Eltern verschuldet haben und denen Empathie fehlt für die Opfer von damals. Erbärmlich sind die von Krechel zitierten Dokumente derer, die nach dem Krieg versuchen, so zu tun, als wären sie nie dabei gewesen. Die Dorns dagegen, die Nazi-Opfer, kämpfen erst um ihr Karussell. Dann müssen sie um Rehabilitation kämpfen, um Entschädigung für Morde und Zwangssterilisation, überhaupt um einen Platz für ihre Kultur. Der Platz, den man ihnen zuweist, der ist genauso erbärmlich.
In Trier bekamen die Opfer des Faschismus nach ihrer Rückkehr aus den Konzentrationslagern 100 Mark und 10 Flaschen Wein. Fürs Erste, hieß es. Ob es ein zweites gab, wusste niemand. Der Wein konnte ausgetrunken werden, zum Trost für jedes ermordete Familienmitglied. Und je nach Größe der Familie war es nur eine halbe Flasche Wein.
Geisterbahn, der Roman von Ursula Krechel, er schildert das Leben der Sinti als Hoffnung und als Versuch, mit ihrer Andersartigkeit Fuß zu fassen in einer feindlichen und feindlich bleibenden Welt.
Warum kaufen wir keine Geisterbahn? Furchtbar aufregend und schön musste es sein, darin zu fahren. Berg und Tal, hell und dunkel, Hände, die nach einem greifen, ein kalter Wind, ein klapperndes Gerippe. Die Kinder sind angeschnallt und trotzdem erheben sie sich. Sie sind Sieger, wenn sie wieder im Tageslicht auftauchen. Sie sind glücklich, sie haben Schreckliches erlebt und überwunden. Geisterbahn, Geisterbahn, wies sie ihr Vater zurecht. Du weißt nicht, was du redest. Geister haben wir schon genug.
Ursula Krechel wurde in den rebellischen 68er Jahren politisiert. Den Aufklärungsanspruch der Zeit hat sie sich bewahrt. Und sie ergänzt ihn in diesem Roman durch die Frage nach dem Eigenständigen, nach der Identität. Das ist eine unbequeme Frage, weil sie eine andere Frage nach sich zieht. Nämlich, wie viel der Katastrophe ist überhaupt verarbeitbar? Wie viel von der Gewalt von damals hat man geerbt? Wie viel von diesem Erbe kann man ausschlagen? Tätererbe bleibt man, selbst wenn man keine Schuld auf sich zieht.
Die Herkunft ist ein Berg. Die Herkunft ist hinter dem Mond.
In der hochritualisierten Erinnerungskultur Deutschlands ist die Akzeptanz dieses Erbes nicht sehr verbreitet. Es ist ein sehr literarisches Projekt, das Ursula Krechel hier verfolgt. Sie zitiert Dokumente, natürlich, das ist ihr Stil auch in diesem Buch. Aber vor allem sprechen in ihrem Roman die Figuren. Formuliert sie die eigene Erfahrung ihrer eigenen Kindheit in Trier. Und damit spricht die Tätertochter in ihr der Autorin, die sich für das Buch aufgespalten hat in drei Trierer Mädchen und einen Erzähler. Ihn lässt Ursula Krechel, wenn es um seinen Vater geht, immer nur von »Mein Vater« reden. Groß und zusammengeschrieben. »Mein Vater«, das ist ein Symbol für eine ganze Generation. Ein wütendes Symbol für etwas, was einfach nicht weggehen will. Teile des Buchs wirken geradezu hastig geschrieben. Nicht geschludert, aber mit einer gewissen Großzügigkeit montiert, als hätte der Erzähler keine Muße zur Feinarbeit gehabt, weil er ungeduldig schon ein Ziel sieht. Das nächste Erlebnis oder die nächste Wolte. Die Art des Erzählens hält den Roman in einem schnellen Fluss und 630 Seiten wirken nicht viel. Ganz am Ende bekommt der Fragen aufwerfende Erzähler seine angekündigte Liebesgeschichte mit der Regisseurin, die Protest und Freiheit lebt. Es ist der Versuch einer Harmoniestiftung und er scheitert. Geisterbahn, das ist ein persönliches, aber unversöhnliches, ein wieder einmal großes Buch von Ursula Krechel.
Alexander Wasner über Ursula Krechels Roman Geisterbahn, veröffentlicht im Jung und Jung Verlag.
Ziehe Bilanz, was passiert, es ist passiert. Schau in den Spiegel, merke, alles wird zu viel. Zweifel daran, ob der Weg noch richtig ist. Was wichtig ist, das sehen wir nicht. Es ist kalt bei dir.
Juristin und Schriftstellerin Julie C. ist eine der wortmächtigsten gesellschaftskritischen Stimmen in Deutschland. Mit ihrem Roman Unterleuten, einem vielschichtig angelegten Porträt des dörflichen Ostens, avancierte Julie C. 2016 auch zur Bestsellerautorin. In Leere Herzen wagte sie 2017 einen Blick in die Zukunft einer Gesellschaft, die von Digitalisierung und Populismus geprägt ist. C.'s aktueller Roman Neuer ist auf der Kanareninsel Lanzarote angesiedelt und schaut auf familiäre Beziehungsgeflechte mit den Mitteln eines literarischen Thrillers. Ulrich Noller hat das Buch für uns gelesen.
Lanzarote, Neujahr 2018. Was tun an einem solchen Tag? Vorsätze realisieren, zum Beispiel Sport.
Ihm tun die Beine weh. An der Unterseite, wo Muskeln liegen, die man selten beansprucht und deren Namen er vergessen hat. Bei jedem Tritt stoßen seine Zehen an das Innenfutter der Turnschuhe, die fürs Joggen, nicht fürs Radfahren gemacht sind. Die billige Radlerhose schützt nicht ausreichend vor dem Scheuern. Henning hat kein Wasser dabei und das Fahrrad ist definitiv zu schwer.
Henning ist um die 40, Familienvater, lebt in Göttingen, ist beruflich erfolgreich als Sachbuchlektor. Er ist nicht so gut trainiert im Moment, okay, aber das passt schon.
Dafür ist die Temperatur fast perfekt. Die Sonne steht weiß am Himmel, brennt aber nicht. Radfahren ist pure Entspannung. Beim Radfahren erholt er sich, auf dem Rad ist er mit sich selbst allein. Eine schmale Schneise zwischen Beruf und Familie. Die Kinder sind 2 und 4.
Was bedeutet, der Urlaub ist anstrengender als der Alltag zu Hause. Richtig harmonisch ist sowieso nicht zwischen ihm und seiner Frau. Julie C. braucht nur ein paar Striche, um dies zu skizzieren, sehr pointiert. Die Silvesternacht war jedenfalls ein mittleres Desaster. Henning muss raus.
Es war eine spontane Idee. Nach dem Frühstück ist er vors Haus getreten und hat zum Atalaya-Vulkan hinübergeschaut, der dunkel und schweigend den Atlantik überbrückt. Da wusste Henning, er muss darauf. Auf 500 Höhenmetern liegt das Bergdorf Femes. Die Straße ein breites, gleichmäßig ansteigendes, am Ende steil gewundenes Band. Es sah nicht weit aus.
Aber es wird weit führen, sehr weit sogar. Hier also der Bericht einer Radtour, eine Reportage fast. Die Erzählerin ist ganz nahe dran an ihrem Protagonisten, einem geschickt gezeichneten Jedermann des neuen Bürgertums der digitalen Gegenwart. Dort ein ganzes Leben, sein Leben, das sich zwischendurch beim Fahren aus Hennings Gedankenwelten entblättert. Julie C.'s neuer Roman Neuer ist raffiniert und kunstvoll konzipiert und konstruiert und dieser Plan geht auf, sehr geschickt dramatisiert. Das große Ganze verdichtet sich auf explosive Weise im Kleinen, im Moment. Und es tun sich Risse auf. Zum Beispiel die Sache, die Henning S. nennt.
Das Bedürfnis, die eigenen Gedanken zu kontrollieren, ist fast das Schlimmste an S. Dabei weiß Henning nicht einmal, ob Gedankenhygiene etwas nützt. Wenn er versucht, falsche Gedanken zu vermeiden, rennt er wie ein gehetztes Reh durch den eigenen Kopf. Im Grunde kann alles S auf den Plan rufen.
Panikanfälle. Seit gut 2 Jahren wird Henning von ihnen befallen. Übelkeit, Zittern, Angst vor einem Kollaps. Wir bibbern mit ihm. Julie C. hat uns mit ihrer konzentrierten Erzählerin längst in den Fängen. Arzt oder Psychologe kommen nicht in Frage. Seine Frau, der er sich einmal öffnete, meinte, er solle sich wie ein Mann verhalten und die Familie nicht mit seinen Neurosen stören. Henning ist allein.
Das Radfahren tut gut. Als würde die Angst von seinem Bauch in die Beine geleitet und dort verbrannt. Hennings Herz schlägt normal. Es hat sich zurückgezogen, sich wieder schlafen gelegt. Am liebsten würde er den Rest seines Lebens auf dem Fahrrad bleiben. Im Grunde, denkt er, bin ich in diesem Moment völlig normal. Eine Neujahrsfahrt durch eine Gegend ohne Vergangenheit.
Henning fährt weiter. Nach oben, das Adrenalin treibt ihn an. Es ist wie ein Rausch, als würde er alles, was ihn beengt, aus sich heraustreten. Aber natürlich gibt es kein Leben ohne Vergangenheit. Und jetzt, am Limit, hat es ein umso leichteres Spiel. Henning war schlecht vorbereitet. Er hat nichts zu essen bei sich und nicht genügend zu trinken. Das ist ein weiteres Problem. Oben in Femes schlägt die Krise zu. Henning muss etwas zu sich nehmen, dringend. Aber wo? Die Häuser wirken abweisend und unbelebt. Das Dorf scheint verlassen. Er sieht nur eine Chance. Dem Hinweisschild zu einem Atelier zu folgen, das in einem Haus noch weiter oberhalb des Dorfes untergebracht ist. Noch einmal die letzten Kräfte sammeln und dorthin gelangen. Dort ist jemand, da ist sich Henning sicher. Dann das Déjà-vu.
Er wendet sich um und schaut ins Tal. Der Anblick ist ein Schock. Femes liegt tief unter ihm. Schon wieder ist er hoch hinaufgelangt, ohne zu wissen, wie das sein kann. Es fühlt sich an wie ein Filmriss. Als hätte eine unbekannte Macht ihn einfach 200 Meter bergauf geschoben. Das wirklich Erschreckende ist aber, dass er kennt, was er sieht. Die Anordnung der Dächer ist ihm vertraut. Der Verlauf der Gassen, der winzige Verkehrskreisel im Zentrum, der rechteckige Kirchplatz, die kleine Kirche, der plumpe Glockenturm. Er kennt dieses Dorf, genau aus dieser Perspektive, nämlich von oben. Er trägt einen Abdruck davon im Gehirn.
Was also hat sich in dem Haus ereignet, möglicherweise? Wie hat es Henning geprägt? Und was hat das mit seinen Panikattacken zu tun? Sehr gekonnt, wie Julie C. hier durch die Anlage ihrer Geschichte Traumatisierung und ihre Folgen mit den Mitteln der Spannung auslotet, ohne dass das zum Selbstzweck wird. Ein Psychothriller, bei dem die Psyche im Mittelpunkt steht, nicht der Thriller.
Die Abfahrt von Femmes ist wie ein Rausch. In den Serpentinen bremst Henning noch ein wenig, danach lässt er das Rad einfach laufen. 70 km/h, dann 80. Die Augen tränen im Fahrtwind, Henning sieht nichts, konzentriert sich nur darauf, das Rad gerade zu halten, nicht ins Schlingern zu kommen. Die Geschwindigkeit schluckt ihn. Als Henning aufschaut und sich die Augen trocknet, hat er Playa Blanca erreicht. Als wäre er gar nicht richtig fort gewesen. Nur kurz mit dem Rad zum Bäcker gefahren, um frische Brötchen zu holen.
Der Roman Neuer, wie es auf dem Cover heißt, ist eigentlich eher eine Erzählung, die neben Zügen eines Thrillers auch solche einer Novelle trägt. Eine hochkonzentrierte und kompakte Geschichte mit fesselnder Dynamik und einem Aha-Effekt, der es in sich hat. Und auch sprachlich operiert Julie C. wieder deutlich disziplinierter als zuletzt, was dem Projekt zugutekommt. Neuer ist ein Buch, das Sie, liebe Hörerin, gut auch schon mal als Weihnachtsgeschenk vormerken können. Die Lektüre zwischen den Jahren wird Ihrem Mann möglicherweise vor manch unvernünftiger Unternehmung bewahren.
Ulrich Noller über Julie C.'s Roman Neuer aus dem Luchterhand Literaturverlag. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen, und zwar auf unserer Homepage swr2.de, in der SWR-Mediathek oder der neuen SWR2-App. Die Musik kam heute von der Band Switcher und ihrem neuen Album Wilde Deutsche Prärie. Für die Technik dieser Sendung war Andreas Bernhard zuständig. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Halte mich fest und lass mich nicht mehr los. Die Augen sind klein, doch mein Hunger ist viel zu groß. Flüster mir. Uns gerne für ein halbes Paar. Mach mit mir, was du willst. Schau gerne zu, doch bitte sei still. Doch bitte sei still.